Also der Kunde meldet sich meist bei uns in der 24/7-Hotline. Das geht dann häufig auch zu schwierigen Uhrzeiten los, also nachts oder freitags 19 Uhr, wo solche Dinge dann festgestellt werden oder der Angreifer schlägt zu.
Unboxing IT, ein Podcast von DATAGROUP.
Hi und herzlich willkommen zu Unboxing IT, einem Podcast der DATAGROUP zusammen mit Melli
und Froni. Ja, heute haben wir ein richtig spannendes Thema für euch dabei. Ich glaube, jeder hat jetzt in den Schlagzeilen immer mal wieder gelesen, Unternehmen gehackt, das Unternehmen konnte nichts mehr machen, so wie jetzt gerade beispielsweise bei Rheinmetall oder Oettinger, der Brauerei, der Fall war. Ich würde erst mal ins Thema eintauchen. Melli, was ist denn Incident Response? Kannst du uns einmal erklären, was das genau heißt?
Ja, ich habe in Vorbereitung auf die Folge jetzt einfach mal kurz bei Google eingegeben, was genau denn die Definition ist. Die würde ich einfach mal vorlesen.
Ja.
Incident Response, die Reaktion auf Vorfälle, ist die strategische, organisierte Reaktion, die ein Unternehmen nach einem Cyberangriff verwendet. Also strategisch und organisiert sind hier die Schlagworte. Und da freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute den richtigen Experten mit ins Boot geholt haben. Philipp Kattmann ist bei uns ja schon jetzt seit 3 Jahren der Ansprechpartner für Incident Response. Und ja, bin super gespannt auf seine Insights heute.
Ja, er hat ja auch super viel Erfahrung, ist als Speaker schon oft eingesetzt worden, natürlich seitens von uns, aber natürlich auch von bekannten Unternehmen, um da wirklich mal seine Expertise mitteilen zu können. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass Philipp heute mit dabei ist und bleibt dran.
Philipp, hi und herzlich willkommen.
Moin Melanie.
Hi Philipp, schön, dass du heute mit dabei bist.
Moin Bruni, hi.
Perfekt, genau. Philipp, wir haben dich heute eingeladen, weil wir ein bisschen über das Thema Incident Response sprechen möchten. Du bist da bei DATAGROUP ja maßgeblich für verantwortlich. Vielleicht magst du uns vorab einfach nochmal erzählen, was konkret hinter dieser Rolle steckt.
Ja, also ich probiere bei uns das Incident Response Team mit weiterzuentwickeln. Aufbau ist mittlerweile ganz gut abgeschlossen. Ich bin bei unseren Kunden mit der Ansprechpartner in der Krise. Das heißt, wenn es einen Vorfall gibt, den der Kunde nicht alleine regeln kann und aus dem Standard Security Service nicht wiederherstellen kann, dann kommen wir zum Einsatz und helfen entsprechend, das Unternehmen wieder auf die Beine zu stellen.
Ja, es passt eigentlich ganz gut. Ist ja auch dein Steckenpferd, würde ich mal sagen, Incident Response. Was genau fasziniert dich denn an dieser, ja, ich würde mal sagen, Phase der Cyberabwehr?
Also ich finde IT-Security generell spannend. Bei Incident Response kommt vor allem nochmal die menschliche Komponente hinzu. Man hat da meist Kunden, mit denen man vorher noch nicht so wirklich viel zusammengesessen hat, die mit der Situation auch in den meisten Fällen komplett überfordert sind. Und es spielen sich dann manchmal auch ein bisschen oder ein paar zwischenmenschliche Dramen wirklich ab. Das heißt, man lernt die Firma, mit der man da zusammenarbeitet, gleich ganz gut kennen. Und auf der technischen Seite hat man einfach die Möglichkeit, sich in sehr kurzer Zeit einmal durch die komplette IT des Ladens zu arbeiten. Und im Wiederaufbau zieht man da Projekte durch, die in 1-2 Monaten abgeschlossen sein müssen, die sonst eigentlich Jahre auf einer Roadmap eines Unternehmens stehen. Und man hat hier einfach viel weniger Prozesse und kann ein bisschen freier arbeiten. Ist natürlich auch immer sehr stressig, so ein Vorfall. Das muss man auch nicht verschweigen, aber unter Stress arbeiten macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Da kommt auf jeden Fall keine Langeweile auf.
Bist du dann auch so der Typ, der da reinpasst? Also du hast ja vorhin gesagt, du bist ja schon, da braucht man schon ein bisschen die Ruhe, ne? Also wenn der Kunde aufgeregt, nervös ist und auf dich zugeht, bist du dann schon so der Typ, der den Ruhepol trotzdem da mit reinsteuern kann?
Meistens, ja. Also man ist häufig in der Situation, dass man den Kunden etwas beruhigen muss zu Beginn. Man hat aber auch mal die Situation, dass man dem Kunden ein bisschen Feuer machen muss. Also wir haben schon ITler in produzierenden Unternehmen gehabt, die Situation nicht so ganz erfasst haben in der ersten Woche. Und dann wurde quasi sehr zeitig Feierabend gemacht und Aufgaben voneinander hergeschoben. Da muss man dann natürlich schon ein bisschen Druck machen und die Leute einschleifen, sage ich mal. Also es ist eine Mischung aus beiden.
Ja, ich glaube, da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Du hast gerade schon gesagt, die soziale Komponente ist da super wichtig. Ja, aber lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Was würdest du denn sagen, ab wann beginnt ein typischer Incident? Also wann wird aus einem Security-Fall tatsächlich dann auch wirklich ein echter Notfall?
Da muss man unterscheiden zwischen unseren Bestandskunden oder Kunden, die schon irgendeinen anderen SOC-Service haben, und unseren Neukunden. Bei Bestandskunden haben wir Sofortmaßnahmen, die wir auf den Alarm treffen können. Und das machen hoffentlich auch unsere Mitbewerber so. Man kann dann, wenn man eine Meldung hat, hier ist eine Malware auf einem Client, den Client entsprechend isolieren. Man kann Benutzer-Account sperren und so weiter. Und bei einem Bestandskunden wird es dann ein Incident-Response-File, wenn die Sache zu groß wird. Das heißt, wir haben gesehen, da ist schon viel zu viel im Netzwerk passiert und wir brauchen jetzt wirklich mehr Leute, die diese Situation in kurzer Zeit analysieren und darauf reagieren können. Bei einem Neukunden ist es meist ein Incident-Response-File, wenn der Kunde es feststellt. Bisher, da sage ich später wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu, hatten wir sehr viele Kunden, die im Bereich IT-Security nicht so gut aufgestellt waren. Und diese ganzen Messmechanismen, die man vorher hat, wo man feststellen kann, wir haben gerade einen Angreifer bei uns im Netzwerk, der probiert dort anzuklopfen, und irgendwann hat das geschafft, die existieren einfach nicht. Und der Kunde merkt, ich habe einen Security-Incident, wenn seine Systeme wirklich nicht mehr laufen, wenn wir hier eine Vollverschlüsselung haben oder die Kunden schon komische E-Mails bekommen haben.
Und wie geht das denn danach dann weiter? Also mal angenommen, der Kunde hat das jetzt festgestellt, nachdem der Angreifer verschiedene Wege versucht hat. Wie läuft's dann bei dir ab? Ne? Was passiert zwischen dem ersten Alarm bis hin, ja, bis eigentlich zur Nachbereitung des ganzen Incident-Vorfalls?
Also der Kunde meldet sich meist bei uns in der 24/7-Hotline und das geht dann häufig auch zu schwierigen Uhrzeiten los, also nachts oder freitags 19 Uhr, wo solche Dinge dann festgestellt werden oder der Angreifer schlägt zu. Und unser Job ist es dann erstmal, den Kunden zu beruhigen und zu erfahren, was überhaupt passiert ist und zu probieren, dem Kunden ein paar Hinweise zu geben, was er jetzt als nächstes machen kann und was er als nächstes vor allem nicht tun sollte. Weil in so einer Kurzschlussreaktion haben da schon einige ihr halbes Netzwerk auseinandergebaut, was dann auch wieder Riesenaufwand ist, das zusammenzustecken, vor allem wenn eh nichts funktioniert. Oder probiert entsprechend selber den Angreifer rauszuschmeißen und irgendwelche Systeme abzuschalten oder Accounts zu löschen, was uns dann im Nachgang, wenn wir das Ganze untersuchen wollen, natürlich in dem Weg liegt.
Okay, du hattest gerade schon gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Kunden, beziehungsweise wir müssen unterscheiden zwischen denen, die vorher schon Kunden waren und die, die sich dann wirklich erst im Ernstfall melden. Jetzt gehen wir mal von ersterem aus. Wie läuft das denn ab, wenn Kunden quasi sich vorher schon mit dem Thema Incident Response, IT Security entschieden haben? Was ist der Vorteil oder wie könnt ihr da einfach schneller agieren? Was macht den Unterschied aus?
Wenn man bei uns einen Incident Response Vertrag unterschreibt oder auch manchmal DIRT-Vertrag genannt, hat der Kunde bei uns ein Onboarding. Das heißt, wir setzen uns schon mal mit dem Kunden zusammen, initial, aber auch regelmäßig und sprechen mit ihm durch, welche IT-Sicherheitsmaßnahmen habt ihr überhaupt schon getroffen? Oder auch so ganz trockene Themen wie Backup, Zuständigkeiten, Dokumentation, wo liegt das und kommen wir als Dienstleister da irgendwie ran? Nachgelagert kann man dann noch über Themen wie eine Business Impact Analyse, Notfallmanagement, Notfallhandbuch und so weiter sprechen. Das sind natürlich alles große Bretter, die man da bohren muss. Erstmal aber ein Onboarding, wo man sich überhaupt damit auseinandersetzt, was man hat, wo man hin möchte. Man kann ein bisschen probieren, den Kunden strategisch darauf vorzubereiten, was dann im Erstfall so passieren kann.
Okay, und wie werden im Ernstfall Kunden zugewiesen? Also sprich, weiß ich nicht, es gibt jetzt 3-4 Kunden, die sich zur gleichen Zeit melden würden. Gibt es da irgendwie eine Herangehensweise, wie ihr da am besten vorgeht?
Wir haben unseren Kunden mit einem Incident-Response-Vertrag natürlich Ressourcen zugesichert. Das heißt, wir haben entsprechend Leute, die sich da als Fallmanager, als Forensiker an den Fall setzen können. Wenn man bei uns als Neukunde dann reinkommt, da geht dann natürlich eine gewisse Triage bei uns. Bestandskunden haben immer Vorrang und müssen entsprechend bespielt werden. Das ist vor allem bei Themen, wenn man jetzt zurückblickt, was in den, ich sag mal, letzten 6 bis 12 Monaten so aktuell war. Da hatten wir eine SonicWall-Lücke. Das ist ein Firewall- bzw. VPN-Gateway-Hersteller. Die sind massenhaft auseinandergenommen worden, wenn man da nicht schnell genug gepatcht hat. Und das hat einige Kunden hingelegt. Das heißt, wir hatten dann oder man hat dann auch einen Anfall von Kunden, der auf den Punkt kommt quasi.
Ja, du hast ja vorhin schon mal den Begriff gedroppt, Dirt. Da ist ja Data Group ein Gründungsmitglied. Ich glaube, das passt ja eigentlich auch ganz gut an der Stelle, das mit reinzuspielen. Was genau ist denn dann Dirt oder welchen Vorteil haben die Kunden, wenn sie sowohl Data Group als auch eben Dirt-Kunde sind im Endeffekt?
Also Dirt, das deutsche Incident Response Team, ist ein Zusammenschluss von mehreren Systemhäusern. Wir tauschen uns hier vor allem intern erstmal fachlich aus und probieren unsere Standards immer weiter zu schärfen, aber auch anzugleichen, so dass wir uns untereinander unterstützen können und gemeinsam besser werden. Für einen Kunden direkt kommt Dirt ins Spiel, wenn man hier mehrere Standorte abdecken möchte. Wir sind in der Lage, wenn man auf die Deutschlandkarte guckt, als Data Group sehr viele Standorte abzudecken. Es gibt natürlich aber auch immer mal einen weißen Fleck auf der Karte, wo wir nicht innerhalb von einer bestimmten Zeit vor Ort sein können mit Security-Personal. Und da haben wir dann in einem Vertrag, den wir mit dem Dirt zusammen machen, die Möglichkeit, Häuser mit reinzunehmen, die uns dann entsprechend vor Ort unterstützen und gewisse Ressourcen zur Verfügung stellen. Alles vor dem Hintergrund, dass wir hier mit einem gemeinsamen technischen Standard arbeiten. Das heißt, wenn ich einen Incident Responder oder einen Forensiker von einem Partnerunternehmen vor Ort schicke, weiß ich, was für Ergebnisse ich bekomme. Und derjenige, der vor Ort ist, weiß auch, was ich erwarte von ihm.
Okay, und ich glaube, für Dirt gibt es auch eine Notfallnummer, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe, sprich, weiß ich nicht, Geschäftsführer, CISO, wie auch immer, wacht morgens auf, will am PC, nichts funktioniert mehr, Infrastruktur bricht komplett zusammen, kann man sich direkt über die Hotline melden.
Genau, das sind unsere Ad-Hoc-Kunden. Unter dirt.jetzt findet man hier die Kunden-Hotline, die ist deutschlandweit geschaltet. Man wird dann über eine 24/7-Hotline quasi an ein Haus vermittelt, was einem auch vor Ort wirklich helfen kann. Da hat man natürlich nicht den Vorteil, dass das Haus einen vorher schon kennt, weil man ist hier Neukunde. Man bekommt aber trotzdem eine gute Unterstützung, wenn dann die Ressourcen da sind.
Und was meinst du mit guter Unterstützung? Also geht's da jetzt konkret um Services, die damit abgedeckt werden? Was bietet denn Dirt an sich? Also welche Pakete kann man buchen oder welche Optionen hat der Kunde, der Neukunde in dem Fall?
Also als Ad-Hoc-Kunde habe ich hier vor allem die Möglichkeit, dass unser Incident Response Team vor Ort oder remote bei der Fallbewältigung unterstützt. Das heißt, wir haben Incident Responder, die gehen gemeinsam mit der IT, die man optimalerweise auch noch lokal hat, die sich mit den Systemen noch etwas besser auskennen oder mit der Unternehmensinfrastruktur etwas besser auskennen, vor, schaut sich an, was muss jetzt als erstes wieder laufen nach einem Totalausfall. Wir haben unsere Forensiker, die entsprechend im Hintergrund Daten analysieren können und Berichte schreiben, beispielsweise wenn man eine Versicherung hat. Und so können wir dann eine Notfallinfrastruktur in möglichst kurzer Zeit wieder hinstellen und dem Kunden helfen, aus dieser Situation, aus diesem Vorfall wieder rauszukommen.
Gemeinsam mit Dirt haben wir jetzt dann ja schon eine gute Power auf dem deutschen Markt. Also ist schon eine Kompetenz auf jeden Fall, die sich deutlich zeigen lassen kann. Wie ist es denn im Fall, wenn ein Kunde auch im Ausland einen Standort hat? Wie wird das dann da abgewickelt?
Hier haben wir internationale Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, vor allem mit unserem Partner Cisco, der uns hier entsprechend international und europaweit unterstützen kann.
Ich nehme jetzt mit aus dem Gespräch, Vorbereitung ist alles und du hast gerade schon gesagt, Totalausfall, ich glaube, das wünscht sich niemand für sein Unternehmen. Vielleicht können wir vorab nochmal darauf eingehen, was Unternehmen denn konkret tun können, um gar nicht erst in diese Ernstfallsituation zu kommen.
Auf jeden Fall. Also das vielleicht langweiligste Thema, was es auch am längsten gibt, würde ich hier erstmal voranstellen, das ist das Backup. Das ist immer extrem frustrierend, wenn man einen Kunden hat, der voll verschlüsselt wurde und es ist quasi nichts mehr lesbar, weil das Backup auch auf irgendeinem Server lag, der mit verschlüsselt wurde. Da muss man natürlich, um auf so einen Incident vorbereitet zu sein, sein Dienstleister-Netzwerk aufbauen. Das geht einerseits über einen DIRT-Vertrag, andererseits muss man sich auch mal vor Augen führen, was für externe Abhängigkeiten habe ich eigentlich. Das ist vor allem bei produzierenden Gewerbe dann der Maschinenhersteller, der die Anlage wiederherstellen muss. Wenn der erst nach 6 Wochen wieder einen Termin für einen hat, steht halt so lange auch die Produktion. Weil wenn meine lokalen ITler das nicht hinbekommen, dann wird's schwierig. Für uns ist natürlich immer der Fokus dann auf die Security Services wichtig. Wenn ich verhindern möchte, dass ich einen IT-Vorfall habe, muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ich möglichst schnell feststelle, dass ein Angreifer gerade im Unternehmen unterwegs ist oder mich targetet. Da gibt's einmal Awareness-Schulungen, wie man Mitarbeiter darauf vorbereiten kann, nicht auf jede Spam-E-Mail zu klicken und so weiter. Das passiert aber irgendwann trotzdem. Es macht auf jeden Fall Sinn, da rein zu investieren. Aber wenn es passiert ist, muss man auch einen Weg haben, wie man damit umgeht. Das heißt, ich stelle auf dem Client schon fest, weil ich einen Managed Security Provider optimalerweise habe, dass hier gerade eine Kompromittierung stattfindet und kann sie lokal eingrenzen.
Gibt es denn sowas wie Notfalltests, die man durchführen kann?
Auf jeden Fall. Also bei einem Backup als Beispiel ist es sehr einfach eigentlich, einen Test durchzuführen. Man kann hier schauen, was sind meine wichtigsten Server und in was für einer Zeit müsste ich die wiederherstellen können, ohne dass ich einen wirklichen Business Impact habe. Wenn man hier dann feststellt, dass das Bandlaufwerk 2 Wochen braucht, um meine Grundinfrastruktur wiederherzustellen, müsste man sich vielleicht auch noch mal damit beschäftigen, dass man das Ganze anders aufstellt.
Was waren denn so die größten Schwachstellen, die dir bei den Kunden im Ernstfall aufgezeigt wurden? Oder was bei dir im Kopf hängen geblieben ist?
Also der initiale Einfallsvektor, der ändert sich häufig. Also wir haben hier viel Phishing. Wir hatten gerade einen Firewall-Hersteller. Da gibt es natürlich auch mehrere von, die ab und zu mal Sicherheitslücken haben oder VPN-Fehlkonfigurationen. Danach hat man quasi in dieser Security-Kill-Chain natürlich die Bewegung durchs Netzwerk. Und der Angreifer probiert dann, einen Account zu finden, mit dem er mehr Rechte im Netz hat. Und hier ist vor allem bei jedem Unternehmen meist ein veraltetes System dafür verantwortlich. Das heißt, wir haben irgendwo noch ein Windows Server 2008 sein, der eine wirklich wichtige Aufgabe übernimmt, wo sich ein Systemadministrator auch mehrmals anmeldet, wo man schön seine Credentials abgreifen kann, was extrem wichtig ist für das Unternehmen, was laufen muss, aber einfach die Schwachstelle ist, wo nicht investiert wurde.
Ja. Besser, wenn man sich da vorher Gedanken drüber macht, ne?
Genau, die klassische denkmalgeschützte IT-Infrastruktur.
Philipp, du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass es einfach super wichtig ist, auch die soziale Komponente zu berücksichtigen. Wie wichtig ist die Kommunikation in so einem Incident-Fall? Also vor allem auch in Richtung Geschäftsführung, Behörden, Wirtschaftsprüfer, Polizei, wie auch immer.
Hier muss man optimalerweise auch vorbereitet sein. Wir machen das so, wir haben mittlerweile ein Partnernetzwerk von Unternehmen, die wirklich auf Krisenkommunikation spezialisiert sind, weil bei größeren Fällen, wenn das Unternehmen komplett steht oder auch nur ein Teil des Unternehmens betroffen ist, spricht sich das relativ schnell rum. Und wir hatten schon Fälle, da ist es dann quasi durch die Logistik, also wirklich durch die Lkw-Fahrer vom Kunden, die vor Ort gefahren sind, zum Kunden durchgedrungen, dass hier eine Störung vorliegt. Und wenn man das von seinem Lkw-Fahrer erfährt und nicht vom CISO des Partnerunternehmens, ist das wirklich eine schwierige Situation, wo man das Vertrauen dann erstmal wieder aufbauen muss.
Oh, hart, ja.
Das heißt, hier muss man ab Tag 0 quasi erstmal intern richtig kommunizieren, wie mit diesem Vorfall umgegangen werden soll. Wir brauchen dann eine Kommunikation Richtung Kunden, die eventuell auch betroffen sind, wo das auch das Vertrauen gehalten wird. Und natürlich Behörden sind auch ein wichtiges Thema. Hier gehen wir auch manchmal entsprechend mit Anwälten zur Unterstützung vor, dass wir die Datenschutzmeldung zeitnah absetzen. Kritischer Infrastruktur haben wir die Kommunikation in Richtung BSI, die wir hier bewältigen müssen.
Ja, viel los auf jeden Fall momentan.
Ja, und viel zu berücksichtigen, ne?
Würdest du sagen, dass es aktuell Trends oder Veränderungen in dem Bereich gibt, aus denen die Bedrohungen kommen?
Ich muss sagen, es trifft häufig Firmen, die bei den IT-Investitionen länger gespart haben. Das ist natürlich für mich als jemanden, der Security Services auch betreibt, ein ganz gutes Gefühl eigentlich, weil man weiß, das, was wir da tun, ist das Richtige und wir können hier wirklich einen Mehrwert bieten. Oft fällt auch auf, dass Firmen keine einheitliche Firmenstrategie haben, was IT-Sicherheit oder IT allgemein angeht. Und viele Unternehmen sind historisch gewachsen auf mehrere Standorte, teilweise weltweit. Und jede Firma ist aber ein Kleinunternehmen für sich.
Kann man auch sowas sagen, wie es gibt irgendwie einen Branchenfokus seitens der Angreifer? Also ich meine, heutzutage ist ja keiner mehr geschützt und kann auf einer Liste von so einem Hacker stehen. Aber gibt es da in die Richtung irgendwie Trends, dass du sagst, ja, der Fokus war letztes Jahr beispielsweise eher auf Versorgerunternehmen oder geht jetzt in dieses Jahr Tendenz in irgendeine andere Richtung? Also kannst du da irgendwie mal eine Prognose geben oder gibt es da nichts, was man genau rausziehen kann?
Ich habe den Eindruck, dass sich die Angreifer schon anschauen, wie stark das Unternehmen gerade wirtschaftlich dasteht. Also die sind relativ gut darin geworden, zu recherchieren, was zu holen ist. Wenn man bei Ransomware draufschaut, was für Summen dort gefordert werden, passt das auch meist ganz gut zu dem, was gerade in den letzten Jahren an Umsätzen veröffentlicht wurde. Ansonsten, dass man bestimmte Branchen angreift. Natürlich steht Rüstung und so weiter gerade sehr im Fokus. Auch Energieinfrastruktur haben wir nach dem Ukraine-Krieg häufige Angriffe gesehen, auch auf Hersteller oder Zulieferer. Die meisten Ransomware-Gangs gehen hier aber wirklich einfach sehr simpel vor und suchen sich einfach anzugreifende Ziele. Und wenn man ein paar Unternehmen gesammelt hat, wird dann priorisiert, wo man zuerst zuschlägt.
Ja, macht Sinn.
Das ist jetzt eine ganz persönliche Frage, aber wie funktioniert die Kontaktaufnahme der Angreifer dann direkt? Hattest du schon mal direkten Kontakt mit einem Angreifer? Also sorry, da kommt jetzt hier meine True Crime Affinität wieder raus.
Das ist aber sehr spannend.
Also meistens findet man ja eine Ransom Note beim Unternehmen vor mit entsprechenden Kontaktdaten drauf. Das heißt, die erwarten, dass man sich meldet. Da steht dann ein Link irgendwie im Tor-Netzwerk, Onion-Site, so eine gesicherte Webseite, wo man nicht nachvollziehen kann, wo der Angreifer wirklich steht. Und die Angreifer hoffen dann, dass man diese Seite aufruft. Das machen wir meist nicht, weil wir davon ausgehen, dass dann beim Angreifer auch der Timer losläuft, weil sie entdeckt wurden. Direkt verhandelt habe ich noch nicht. Wir haben da auch Partner, die sowas anbieten würden. Ich finde es meist schöner, wenn man mit den Angreifern relativ wenig Kontakt sucht und auch haben muss, weil man gut vorbereitet ist und entsprechend das Unternehmen wieder hinstellen kann. Weil wenn ich mit dem Angreifer sprechen muss, habe ich meist gezahlt. Mhm. Und wenn ich gezahlt habe, dann bin ich einerseits das Geld los und ich muss dem Kunden danach erklären, dass die ganze Arbeit der Wiederherstellung und so weiter, was wir jetzt alles bei einem Vorfall haben, wieder durchgezogen werden muss, weil der Angreifer halt immer noch im Unternehmen ist und wir gerade einfach nur darauf vertrauen, dass hier eine kriminelle Gruppe nicht nochmal zuschlägt.
Gibt es denn auf diese Art dann auch gleich eine Sache, die du den Unternehmen vorab schon mitgeben möchtest, bevor sie überhaupt angegriffen werden? Also hast du irgendwie so einen Wunsch, den du äußern würdest, den du jedem Unternehmen vorab schon mal geben würdest?
Also ich glaube, ich habe mittlerweile oft genug in diesem Podcast auf unsere Security Services oder auf die Bedeutung von Security Services, die wirklich von Fachpersonal gemanagt werden, hingewiesen. So eine IT vor Ort ist sehr kompetent und kennt sich auch super im eigenen Netzwerk aus. Security ist mittlerweile aber ein eigenes Themengebiet in der IT geworden und auch entsprechend aufwendig. Und man braucht hier wirklich Raum im Tagesgeschäft dafür, um sich um sowas zu kümmern. Was für Unternehmen noch wichtig sein kann, ist vor allem eine Business Impact Analyse, wo man feststellt, wenn jetzt wirklich der Fall der Fälle eingetroffen ist und bei mir fällt ein Geschäftsprozess aus, was muss ich danach wiederherstellen, um diesen wieder zum Laufen zu bringen? Und davor setzt man sich natürlich nochmal auseinander, was für Geschäftsprozesse hat man eigentlich, die unternehmenskritisch sind. Da habe ich schon sehr spannende Diskussionen bei Mittelständlern mit Abteilungsleitern mitbekommen, die sich dann darüber unterhalten haben, wie ihr Unternehmen eigentlich funktioniert. und was gerade wirklich wichtig ist, um die nächsten 2 Wochen gut zu überstehen.
Okay. Dann, last but not least, wenn du jetzt einen Satz auf einen Sock Kaffeebecher drucken dürftest, was würde draufstehen?
Oha. Also ich glaube, der Standardsatz ist schon wieder Freitag.
Ja, der ist aber auch gut. Der ist wirklich gut.
Ich hab jetzt im Kopf irgendwie sowas wie Security First gehabt, aber ist schon wieder Freitag?
Ja, wir haben natürlich auch andere offizielle Mottos. Da wird wahrscheinlich sowas stehen wie Security First. Im Incident Response Fall, es ist meist wirklich Freitagnachmittags, dass diese Fälle reinkommen. Und dass bei einem Kunden alles steht und dann entsprechend am Wochenende da ein bisschen Vorarbeit geleistet werden kann, sollte, damit der Kunde wieder in die Woche gut starten kann und zumindest einen Plan hat, was jetzt passieren kann.
Den Spruch finde ich aber wirklich gut, weil du kannst es jetzt aus deiner Perspektive so sehen. Oder man sagt, es ist so viel Workload, um Unternehmen aus der Patsche zu helfen, dass der Freitag jetzt schon da war und noch gar nicht alles erledigt war, was bis dahin eigentlich hätte erledigt sein sollen. Also ich finde, den Spruch würde ich tatsächlich auch nehmen. Ja, Melli, dann haben wir doch ein Doing, oder? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, Philipp, dann schauen wir, dass wir dir diesen tollen Becher organisieren. Ja, Philipp, dann sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich sag schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ja, ich würde dich super gerne bald wieder bei uns am Mikrofon hören.
Vielen Dank, gerne wieder.
Danke, Philipp. Bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ja, das war Philipp zum Thema Incident Response. Ich bin mega happy, dass er sich heute nochmal die Zeit genommen hat, uns ein paar Insights zu liefern und wirklich viele spannende Einblicke in die Welt des Notfallmanagements, so würde ich es jetzt einfach mal ausdrücken, zu geben. Und heute Abend ist er ja auch schon wieder als Speaker unterwegs, hat er vorhin erzählt. Also mega cool, dass wir jetzt heute nochmal mit ihm sprechen konnten.
Bleibt auf jeden Fall dran. Bei uns geht's hier mit vielen spannenden Themen weiter. Alles rund um den Bereich IT-Sicherheit. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Alle weiteren Infos findet ihr aber auch bei uns in den Shownotes.
Genau, und wenn ihr ab sofort keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis bald.
Ciao, bis bald.
Tschüss.